Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Elefanten, Löwen und Menschenaffen sollen es gut haben in Schutzgebieten und Nationalparks. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die dort leben? In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Berichte über Menschenrechtsverletzungen, sogar über Folter und Morde durch Ranger in Nationalparks, vor allem in Afrika, aber auch in Nepal und in Indien. Der WWF hat die Vorwürfe untersuchen lassen und will jetzt Konsequenzen ziehen. Mehr dazu gleich im Interview mit Eberhard Brandes, Vorstand des WWF Deutschland. Das geplante Insektenschutzgesetz ist ein weiteres Thema dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher. Wir berichten über die Bahn und die Frage, warum sie nicht mehr Güter transportiert, und über die Pläne von Tesla zum Bau einer Batteriefabrik in Brandenburg. Im Verbrauchertipp geht es um das Homeoffice und die Frage, wie Sie sich bei Videoschalten am besten präsentieren. Nationalparks in armen Ländern in Asien und Afrika sind beliebt bei uns Europäern. Viele Touristinnen und Touristen reisen dorthin, um die Tiere in unberührter Natur zu beobachten. Naturschutzorganisationen wie der WWF sammeln Spenden, um die Parks zu finanzieren. Die Anwohnerinnen und Anwohner sehen das nicht immer positiv. Manchmal fürchten sie um Jagdrechte. Immer wieder gibt es Berichte über Vertreibungen und Menschenrechtsverletzungen. Im Salonga-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo reichten die Vorwürfe bis hin zu Morden und Vergewaltigungen. Auch in Kamerun, in Nepal und in Indien waren die Vorwürfe gegen Ranger, die die Parks bewachen, schwer. Die Ranger sind oft bewaffnet, sie haben Wilderer als Gegner, die ebenfalls oft bewaffnet sind. Die Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen treffen auch den WWF, er sei nicht konsequent dagegen vorgegangen. Der WWF hat jetzt eine Untersuchung dazu veröffentlicht, verfasst von einer Kommission unter Leitung des ehemaligen UN-Hochkommissars für Menschenrechte Navi Pillay. Am Telefon begrüße ich den Vorstand des WWF Deutschland, Eberhard Brandes. Guten Tag, Herr Brandes.
Ja, guten Tag.
Herr Brandes, die Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass die Vorwürfe oft berechtigt sind und dass auch der WWF sich ändern muss. Was haben Sie falsch gemacht?
Ja, vielleicht zunächst einmal ist es ganz wichtig zu verstehen, warum wir diesen Bericht in Auftrag gegeben haben. Uns ist das Ganze natürlich unheimlich an die Nieren gegangen und wir konnten die Berichte kaum glauben und es bewegt einen sehr. Deshalb sind wir sehr dankbar für den Bericht, der jetzt sehr klar sagt, wofür wir verantwortlich sind, wofür wir auch nicht verantwortlich sind. Ich glaube, ganz wichtig, das ist das, was wir lernen, bedeutet natürlich, dass wir uns viel stärker engagieren müssen, noch vor Ort unsere Systeme, die wir haben, weiter auszubauen und dafür zu sorgen, dass die Fälle aufgeklärt werden, dass sie auch einer Justiz möglicherweise zur Verfügung gestellt werden und dass es natürlich darum geht, alle Beteiligten, alle, die sich an diesen Projekten engagieren, dazu zu bewegen, auch noch viel, viel mehr zu engagieren. Wichtig ist aber auch zu realisieren, dass WWF-Mitarbeiter in keiner Weise an irgendeinem dieser Fälle beteiligt waren, noch dazu aufgerufen haben oder dazu ermuntert haben, weil die Verantwortung für das Verhalten der Ranger letztendlich bei der Regierung bzw. bei den staatlichen Behörden liegt.
Aber der Bericht sagt schon, dass Sie zu zögerlich vorgegangen sind beim Kampf gegen solche Missstände.
So allgemein würde ich das nicht unterschreiben. Ich glaube, der Hauptvorwurf ist eher der, dass wir es nicht systematisch genug tun. Wir haben ja zum Beispiel ein vorbildliches Projektgebiet in Sanga-Sanga in der Zentralafrikanischen Republik, wo wir ein Menschenrechtszentrum, ein unabhängiges Menschenrechtszentrum eingerichtet haben, wo wir uns sehr, sehr intensiv mit den Gemeinden vor Ort darum bemühen, die Bedingungen einfach zu verbessern, weil wir wissen, dass Naturschutz vor Ort nur funktioniert mit den Menschen vor Ort. Und so ein Modellprojekt müsste natürlich der Standard in jeder Region sein. Und da müssen wir uns noch viel, viel stärker engagieren, um das wirklich auch zu schaffen, ohne Frage. Aber mir ist es auch ganz wichtig, wirklich zu verinnerlichen, dass natürlich die DRC nicht Berlin-Mitte ist. Und von daher sind die Zeitbedarfe, die wir haben, um so etwas wirklich mit den Menschen vor Ort zu etablieren, natürlich sehr viel länger, als wir es manchmal hier glauben.
Die DRC, das ist die Demokratische Republik Kongo. Finden Sie es denn richtig, in Gebieten mit völlig verarmter Bevölkerung und in Kongo ja mit viel Gewalt und Bürgerkriegen Ressourcen in den Tierschutz zu stecken?
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich die entscheidende Frage. Und vielleicht einfach die Gegenfrage, was passiert denn, wenn wir es nicht tun würden? Wenn der WWF sich jetzt aus dieser Region zurückziehen würde? Meiner Meinung nach und unserer Meinung nach und ich glaube auch der Meinung nach von vielen, vielen Gemeinden haben dann alle verloren. Sowohl die Natur wie die Governance-Systeme als auch die Menschen vor Ort. Und unsere Mission, die Mission des WWF ist es ja nicht, nur Naturschutz alleine zu betreiben, sondern Natur und Mensch wieder in Einklang zu bringen. Und die aktuelle Pandemie in Covid zeigt uns ja, wie wichtig es ist, dass wir dieses außer Kontrolle geratene Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur wieder zusammenbringen. Und wir haben so viele Beispiele, in denen wir zeigen können, dass ein ausführliches Eingehen auf die Gemeinden vor Ort, ein sorgfältiges Zuhören mit unseren Kollegen vor Ort, das machen wir ja nicht direkt von Deutschland aus, sondern mit den WWFs vor Ort, dass das dazu beiträgt, wirklich ganz langfristig tragbare Lösungen zu finden und mit ganz, ganz vielen Diskussionen. Ich war in vielen Ländern Afrikas selber und habe mit den Ältestenräten dort gesprochen und habe ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie kompliziert das ist, auch wenn ganz unterschiedliche Welten aufeinandertreffen. Aber unserer Meinung nach gelingt das eben nur gemeinsam und dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein und werden das sicherlich noch viel stärker tun.
Was wollen Sie denn ganz konkret ändern?
Ja, ganz konkret werden wir zum Beispiel unsere Risikobewertungssysteme, bevor wir in ein Gebiet gehen, noch viel intensiver ausrollen. Dazu haben wir jetzt auch ein internationales Komitee, was das sauber bewertet. Das Zweite natürlich, noch viel mehr Zeit, Geld und auch Know-how in die zum Beispiel Ausbildung und Fortbildung von den Rangern zu stecken. Und in diesem Zusammenhang ist es mir auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, es sind wirklich Ausnahmefälle. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu realisieren. Die normalen Ranger arbeiten unter extrem schwierigen Bedingungen vor Ort, kommen ganz häufig aus den Gemeinden. Ich glaube, das gilt es weiter zu unterstützen. Dann natürlich auch Beschwerdemechanismen vor Ort zu entwickeln. Die Einführung von sogenannten Social Safeguard Frameworks, ja, unabhängige Menschenrechtszentren. Ja, und das Ganze natürlich auch zu kommunizieren. Und auch das, ganz ehrlich, ich glaube, da können wir noch viel besser werden. Einfach viel offener, viel breiter darüber zu kommunizieren, wo liegen eigentlich die wirklichen Vorteile, wo liegen auch Risiken, wenn wir in Projekte gehen, in bestimmte Projektgebiete. Und gerade in solchen komplexen Ländern ist das entscheidend wichtig. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich Ihnen aber auch sagen, gerade wenn Sie mit den Menschen vor Ort sprechen, häufig sind wir auch die einzigen Verbündeten, die Menschen vor Ort haben. Und von daher wäre es, glaube ich, fatal, wenn wir rausgehen würden. Und interessant ist ja, dass die Pillay-Kommission auch das explizit in dem Report ausdrückt, dass sie wünscht, dass wir weitermachen, auch in riskanten Gegenden, aber noch viel besser. Und wir betrachten uns als lernende Organisation. Wir nehmen die Empfehlung sehr, sehr ernst, werden sie umsetzen und mit aller Konsequenz und allen unseren Partnern daran arbeiten, dass wir jeden Tag ein bisschen besser werden.
Eberhard Brandes vom WWF war das über Konsequenzen aus Menschenrechtsverletzungen in Nationalparks in Afrika und Asien. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und um Tiere geht es auch im folgenden Beitrag. Insekten müssen besser geschützt werden. Darin zumindest herrscht Einigkeit zwischen den Bundesministerien für Umwelt und Landwirtschaft. Das Umweltressort hatte im Sommer einen Entwurf für ein Insektenschutzgesetz vorgelegt. Es sollte Mitte Dezember im Kabinett behandelt werden. Doch jetzt gibt es neuen Streit in der Regierung. Nadine Lindner in Berlin, worum geht es?
Ja, also es geht im Kern um eine Auseinandersetzung zwischen dem Umwelt- und dem Landwirtschaftsministerium und es geht um die Themen Insektenschutz und den Einsatz des Herbizids Glyphosat. Die Süddeutsche Zeitung hat heute über diesen Streit berichtet und in der vergangenen Woche gab es auch beim Fachmedium Agrar heute schon die ersten Meldungen dazu. Um was geht es genau? Es geht um einen Brief, den das Landwirtschaftsministerium an Helge Braun geschrieben hat, den Chef des Kanzleramts, wo man sich beklagt darüber, dass das Umweltministerium Verstöße vorgenommen habe und man deshalb nicht die Kabinettsbefassung beim Insektenschutzgesetz beziehungsweise auch beim Bundesnaturschutzgesetz am 16. Dezember durchführen könne. In diesem Brief aus dem Landwirtschaftsministerium, der nicht nur der Süddeutschen Zeitung, sondern auch dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio vorliegt, da geht es um mehrere Klagen, unter anderem darum, dass diese neu formulierten Wertmaßstäbe, die man dort ansetzt, unabsehbare Folgen für die Land- und auch die Forstwirtschaft haben würden. Und man wirft dem Umweltministerium auch vor, dass man die Schutzgebiete, die Flächenkulisse der Schutzgebiete erweitern wolle, ohne überhaupt Zahlen zur Flächenbetroffenheit vorlegen zu können. Also so der Vorwurf. Das heißt, es geht um eine Kompetenzüberschreitung. Dann gibt es eine Replik. Auch darüber hat die Süddeutsche Zeitung berichtet. Ein interner Vermerk aus dem Umweltministerium, der auch dem Hauptstadtstudio mittlerweile vorliegt. Und da heißt es dann darin, dieses Schreiben ans Kanzleramt aus dem Landwirtschaftsministerium, das sei ein Zerrbild der tatsächlichen Totalblockade und man wirft Landwirtschaftsministerin Klöckner vor, dass sie jedweden Fortschritt beim Insektenschutz quasi unterminiert und auch diese Beschwerde im Kanzleramt jeder Grundlage entbehrt. Also man sieht schon, hinter den Kulissen ist man sich da ziemlich in den Haaren. Wenn man sich die Entwicklung beobachtet, kann einen das eigentlich nicht überraschen. Dieser Konflikt gärt schon länger. Unter anderem Beim Treffen der Umweltminister, vor, Landesumweltminister vor ungefähr 2 Wochen, da hatte man dann angefordert, dass das Landwirtschaftsministerium jetzt ein Papier vorlegen müsse zum Insektenschutz. Und aus dem Landwirtschaftsministerium hieß es dann heute auf Anfrage des Deutschlandradios schriftlich, ja, das, was dann das Umweltministerium vorgelegt habe, das sei quasi nicht präzise genug und würde auch sozusagen verzögern. Folgeabschätzungen, die man angefordert habe, von Seiten des Umweltministeriums, die lägen noch nicht vor. Also man sieht, man hat sich da tief tatsächlich verhakt.
Nadine Lindner war das aus Berlin. Herzlichen Dank. Die rechte Spur auf der Autobahn ist oft ziemlich voll. Lastwagen reiht sich an Lastwagen. Der Güterverkehr auf der Straße nimmt immer weiter zu. Der Marktanteil des Lkw am gesamten Transportvolumen liegt bei fast 3/4. Die Bahn liegt unter 20% und das, obwohl sie deutlich umweltfreundlicher fährt. Doch den Bekenntnissen zur Bahn folgen kaum Taten, beklagt die Allianz pro Schiene. Anja Nils dazu.
Immer mehr Güter werden auf der Schiene transportiert. Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, sind das aber noch zu wenig, so das Fazit der Allianz pro Schiene. Bis 2030 sollen eigentlich 1/4 aller Güter per Bahn transportiert werden. Zurzeit sind es nur 19%. Und das 25%-Ziel ist kaum zu erreichen, wenn nicht entscheidende politische Weichen für die Bahn gestellt werden, so Dirk Pflege von Allianz pro Schiene. Der Transport von Waren per Bahn sei im Vergleich mit anderen Verkehrsträgern einfach zu teuer. Deutschland habe zum Beispiel die zweithöchste Stromsteuer in Europa.
Nur Österreich belastet die elektrischen Bahnen noch stärker mit der Stromsteuer als Deutschland. Das ist kein neuer Sachverhalt, das ist seit Jahren so. Etliche EU-Länder haben den Bahnstrom mit 0 Cent besteuert pro Kilowattstunde.
EU-rechtlich sei es möglich, die elektrischen Bahnen von der Stromsteuer zu befreien, um den Schienentransport in ganz Europa zu fördern. In Deutschland sei die Güterbahn durch Energiesteuern, wozu auch die Stromsteuer gehört, wesentlich stärker belastet als beispielsweise Gas- oder Diesel-Lkw oder das Binnenschiff. Der Lkw dürfe von der Steuer- und Abgabenbelastung nicht besser gestellt werden als die Bahn, zumal die elektrischen Güterbahnen nur 1/6 so viel CO2 ausstoßen wie der Diesel-Lkw. Sowohl als auch Gas- und Diesel-Lkw würden darüber hinaus im Gegensatz zur Bahn hoch subventioniert.
Und last but not least, das ist zwar EU-rechtlich höchst zweifelhaft, ob das erlaubt ist oder nicht, werden die Gas-Lkw auch noch komplett von der Lkw-Maut befreit, müssen also keinerlei Wegebenutzungskosten bezahlen.
Im Unterschied zur Bahn kritisiert die Allianz pro Schiene. Um die Bahnen wirtschaftlich konkurrenzfähig fahren zu lassen, müsse man außerdem mehr in die Infrastruktur investieren, sagt die Logistikexpertin Berit Börke.
Und dabei ist ganz elementar der Punkt, das sogenannte 740-Meter-Netz. Diese 740-Meter sind wichtig. Wir fahren heute in Deutschland so 500 bis 600 Meter. Und dafür muss man vor allen Dingen Überholgleise schaffen. Man muss Signale versetzen, Signale bauen, um eben in einem Netz, wo es auch Personenverkehr gibt, letztendlich auch Überholung möglich zu machen.
Denn die 740 Meter entscheiden, ob der Zug wirtschaftlich konkurrenzfähig ist oder nicht.
Das entscheidet sich häufig an einer oder zwei Einheiten, die ich im Durchschnitt mehr auf dem Zug habe. Habe ich also 1, 2 Wagen mehr, bin ich profitabel oder ich bin von vornherein in meiner Kalkulation rot.
85% des 740-Meter-Netzes soll eigentlich bis 2026 erreicht sein. Das sei zu langsam, so Börke. Dafür, dass der Güterverkehr in Deutschland und Europa nicht vorankommt, sieht Martin Sievers von der Allianz pro Schiene aber auch noch andere Gründe.
Dass sehr viele Gewerbegebiete keinen Gleisanschluss haben. Alle haben Anschluss für Lkw, aber längst nicht alle sind mit dem Zug erreichbar. Wir haben Probleme bei den Grenzübergängen, vor allem in Richtung Osteuropa sind viele Grenzübergänge nicht elektrifiziert.
Und da sei die Politik gefragt, für die Bahn die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. In Sachen Digitalisierung sieht Berit Börke allerdings auch Nachholbedarf bei der Branche selbst. Sie sieht durch die Nutzung digitaler Portale vor allem Vorteile.
Züge, die 80% ausgelastet sind, hochzukriegen auf 85%, Restkapazitätsvermarktung über solche Portale zu machen, auch dynamisches Pricing auszuprobieren. Das macht heute noch keiner wirklich. Wenn der Rhein Niedrigwasser hat, dann kann ich auch mal den Preis ein bisschen anziehen, wenn die Kapazitäten knapp werden.
In den vergangenen 10 Jahren ist die Leistung der Bahn zwar um 1/4 gestiegen, der Marktanteil aber nur um 2%. Im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern gelte es jetzt, die Bahn in Sachen Gütertransport nicht weiterhin auszubremsen.
Warum fahren nicht mehr Güter auf der Bahn? Anja Nils berichtete darüber. Der US-Autohersteller Tesla treibt die Konkurrenz vor sich her. Wenn jetzt auch die traditionellen Autobauer immer mehr auf Elektromobilität setzen, dann hat das auch etwas mit den Erfolgen des Neulings aus Kalifornien zu tun. Auch in Deutschland baut Tesla eine Autofabrik, und zwar in Grünheide in der Nähe von Berlin. Jetzt soll ein großes Batteriewerk dazukommen. Diese Ankündigung machte Tesla-Chef Elon Musk gestern bei einer virtuellen Veranstaltung des Bundeswirtschaftsministeriums. Frage an unseren Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter. Wie realistisch ist denn das Vorhaben?
Naja, es ist erstmal schwer einzuschätzen. Einen Bauantrag für das Batterienwerk gibt es ja bisher nicht. Was man sagen kann, Tesla braucht für das Batterienwerk erstmal die entsprechenden Flächen, klar. Drei sind in unmittelbarer Nähe des geplanten Autowerks in Grünheide denkbar. Es gibt aber Einschränkungen, denn eine Fläche, für das Tesla also das Vorkaufsrecht hat, liegt in einem Wasserschutzgebiet. Die anderen Flächen sind Waldgebiete, müssten also gerodet werden. Dazu hat er bei einer dieser beiden Waldflächen im Zusammenhang mit dem Bau des Autowerks den Antrag auf Rodung bereits gestellt. Hier geht es um 100 Hektar. Das wird allerdings noch beim Landesamt für Umwelt geprüft. Und ob man da jetzt so einfach, also auf dem Gelände des künftigen Autowerks, auch eine Batteriefabrik noch hinstellen kann, ist höchst fraglich. Denn man muss ja auch sagen, eine Batteriefabrik ist ja, das muss man schon so klar sagen, auch ein Chemiewerk.
Wie reagiert denn die Politik auf die Ankündigung?
Naja, man will unbedingt Tesla nach Brandenburg holen, will sie nicht nachsagen lassen, dass man Großprojekte nicht kann. Siehe BR oder Cargolifter, jetzt zur Batteriefabrik hat sich noch keiner geäußert. Aber für Brandenburgs SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ist klar, Tesla ist eine Art Lackmustest für die Ansiedlung von Großinvestitionen in Deutschland. Tesla, das Tesla-Projekt, habe eine Signalwirkung auch für die ganze Bundesrepublik, dass eben hier so etwas möglich ist. Ansonsten werde man, das hat er mir kürzlich noch mal gesagt, künftig nur noch werde man dann die Rücklichter der anderen Industrienationen sehen. Aber auch aus Berlin, Sie haben es ja schon erwähnt, von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erhält Musk Rückendeckung bei einer Konferenz zur europäischen Batterienwirtschaft, die derzeit stattfindet und organisiert wird vom Bundeswirtschaftsministerium, machte ja Altmaier noch mal deutlich, dass Tesla mit einer beträchtlichen Förderung rechnen könne, wie es heißt. Also das sagte er gestern. Aber wie gesagt, das alles steht noch in den Sternen, denn es gibt, wie gesagt, noch keinen Bauantrag für das Batterienwerk. Das ist als erstmal hier nur eine Ankündigung, aber das scheint auf fruchtbaren Boden zu fallen, weshalb man ihm schon den roten Teppich auch ausrollt.
Elon Musk setzt ja auf die Politik der Ankündigung. Warum macht er das?
Ja, mitunter bekommt man den Eindruck, Herr Ehring, als wolle Musk mit seiner Ankündigung die Politik und die Entscheidungsträger unter Druck setzen. Und das hat Erfolg. Das deutlich wird das beim Bau des Autowerks in Grünheide, denn dort hat Tesla ja schon diverse vorläufige Genehmigungen zum Bau bekommen. Das Werk steht schon in großen Teilen ohne eine einzige definitive Baugenehmigung. Weshalb sich bei Beobachtern der Eindruck schon aufdrängt, Tesla bekäme Sonderrechte, indem man Sachen ankündigt. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke schüttelt bei diesen Vorwürfen immer wieder energisch mit dem Kopf. Von Tesla lasse sich keiner die Regeln aufdrücken, heißt es da immer wieder. Doch das bezweifelt der Soziologe Chris Banner von der University of California Santa Cruz, mit dem ich kürzlich gesprochen habe. Musk habe sich den Umgang mit der Politik von den Tech-Unternehmen wie Google oder Facebook abgeschaut, erklärt Chris Banner. Es interessiere Musk einfach nicht, das meint zumindest der Soziologe Chris Banner, welche Auswirkungen die Entscheidungen von Musk auf das Leben der anderen Menschen haben. Und Banner erinnert daran, dass Tesla in Kalifornien seine Bedingungen durchaus immer wieder gegenüber Staat und Öffentlichkeit diktiert. Aber klar ist auch, sagt Banner, mit Tesla könne sich Brandenburg weltweit einen Namen machen.
Tesla hat ja auch viele Kritiker in der Region, vor allem bei den Umweltverbänden. Noch ganz kurz Ihre Reaktion?
Ja, man war ziemlich überrascht von der Ankündigung, dass jetzt auch ein Batterienwerk und angeblich das gleich weltgrößte in Grünheide entstehen soll. Und Naturschützer befürchten, dass die Auswirkungen jetzt noch schlimmer sind, als sie schon bei dem Autowerk waren. Und das heißt immer wieder, es ist doch ein Chemiewerk, was dahin gebaut wird. Und immerhin geht es hier um ein Naherholungsgebiet der Berlinerinnen und Berliner. Und da passt so ein Batterienwerk, das passt da einfach nicht hin.
Christoph Richter war das. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Zwei Dinge helfen vielen Berufstätigen in der Corona-Krise: Arbeit von zu Hause und Videokonferenzen, etwa um mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu bleiben und die anstehende Arbeit zu besprechen. Was manche vielleicht nicht beachten, so eine Videokonferenz hat auch etwas von einer Einladung an die Teilnehmenden, einen Blick in das eigene Zuhause zu werfen. Wie sie sich richtig präsentieren und nur das preisgeben, was sie möchten, dazu der Verbrauchertipp von Sandra Pfister.
Hallo.
Seht ihr mich?
Es passiert allen, auch der Kanzlerin.
Can you hear me now?
Yes, we can hear you.
Okay.
Inzwischen ist sie ein Videokonferenzen-Profi und hilft jetzt sogar jungen Leuten auf die Sprünge. So kürzlich bei einem virtuellen Treffen mit Azubis.
Haben Sie mein Bild?
Ich sehe Sie in voller Pracht.
Apropos volle Pracht. Merkel sitzt häufig vor einem Hintergrundbild, das das Bundeskanzlerinnenamt zeigt. Damit hat sie es vergleichsweise leicht. Eine weiße Wand kann eine sehr gute Wahl sein. Es sei denn, wir wollen etwas von uns preisgeben. Das Bücherregal ist zum Videokonferenzen-Hintergrund Nummer 1 avanciert. Wer die Inszenierung als Bildungsbürger satt hat, kann es mal mit der als Familienmensch probieren. Bleibt die Frage, ob durchs Bild laufende Kinder und Haustiere Männer sympathischer erscheinen lassen, Frauen aber unprofessionell. Michael Leitl, Strategiechef bei der Unternehmensberatung Tools of Innovators in Hamburg, sieht das anders.
Ich finde, das hängt eigentlich nicht vom Geschlecht ab, sondern eher vom Kontext. Ich zeige mich halt dann leger, wenn wir uns informell treffen und wenn es dann um hochoffizielles Format geht, meinetwegen wir haben eine Führungskräftekonferenz oder dergleichen, dann setze ich den Rahmen eben anders.
Kameraleute empfehlen weiches Licht von der Seite und eine Kamera auf Augenhöhe. Was im Zweifel bedeutet, den Laptop auf einem Bücherstapel platzieren. Gehört zu werden ist auch nicht ganz einfach.
Ich glaube, wir müssen abwechselnd sprechen. Irgendwie müssen wir das hinkriegen.
Mit einem Handzeichen vielleicht.
Unterbrechen sei oft gar nicht nötig, sagt Michael Leitl, weil selbst Inszenierer und Vielsprecher sich online viel weniger ausleben könnten.
Tendenziell sind diese Runden ja doch eher noch stärker vom Schweigen geprägt, als wenn wir uns jetzt in der großen Wochenkonferenz und mit 30, 40 Leuten treffen. Weil wenn die Moderatoren ihren Job gut machen, dann binden sie die Leute auch aktiv in die Diskussion ein.
Online-Konferenzen kämen zurückhaltenden KollegInnen sogar entgegen, findet Michael Leitl.
Ich kann dann auf Icons drücken, die ein Anheben signalisieren. Ich kann Fragen in einen Chat reinschreiben, wenn ich mich mit dem Mikrofon jetzt nicht so wohl fühle in dieser großen Runde. Und ich kann im Grunde eben per E-Mail auch Themen schon vorab in die Agenda mit einbringen.
Wer gerade nicht dran ist, darf die Kamera übrigens gerne ausschalten, findet er. Das Ausschalten wirke nicht voyeuristisch, sondern rücksichtsvoll. Ich nehme mich zurück, damit du die Bühne hast und damit das WLAN nicht überlastet ist.
Können Sie einfach mal kurz Ihr Bild wegmachen? Sie sehen zwar super aus, aber dann könnte ich Sie besser verstehen, weil die Internetverbindung nicht so besonders toll ist.
Aber wie schafft man es, die anderen wirklich anzusprechen und anzuschauen? Unmöglich, hat der Kommunikationsberater Dirk Eilert kürzlich in unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk Nova erzählt.
Weil wenn ich dir in die Augen gucke auf dem Monitor, gucke ich ja an meiner Kamera vorbei. Und du machst das Gleiche. Wenn ich dich wirklich angucken möchte, müsste ich direkt in die Webcam gucken.
Daran lässt sich vorerst wenig ändern. Zumindest nicht, solange es keine Kamera gibt, die in die Mitte des Bildschirms integriert ist.
Der Verbrauchertipp von Sandra Pfister. Die Arbeit von zu Hause aus ist übrigens morgen auch Thema unserer Marktplatz-Sendung ab 10.08 Uhr. Eva Bahner beschäftigt sich dann auch mit den Kosten der Heimarbeit. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich folgen hier die Informationen am Mittag mit Dirk Müller, unter anderem mit einem Polizeieinsatz im Regierungsviertel. Ein Auto rammt das Tor zum Kanzleramt.